Hi, hier ist Jones, live aus meiner Sommerpause. Wie du siehst, ich bin gerade in Bali und ich bereite mich vor auf ein mega geiles zweites Halbjahr 2026 mit geilen neuen Gästen im Interview, mit neuen Workshops und vielen anderen Dingen, die ich gerade im Hintergrund vorbereite. Wenn du diese Folge heute hörst oder siehst, dann hörst oder siehst du zum letzten Mal ein kostenloses Kapitel aus meinem aktuellen Hörbuch Match. Der Hintergrund ist der, dass ich extrem stolz auf dieses Buch bin und es sehr hochwertig produziert habe. Für viele Menschen ist das Buch ein absoluter Gamechanger, lebensverändernd und extrem wertvoll. Und ich finde, das sollte sich auch wieder in der Art, wie du das Buch konsumierst, widerspiegeln. Ich könnte es dir kostenlos geben und gleichzeitig kriegst du für sehr wenig Geld online sehr viel. Du kannst dir das Hörbuch kaufen, inklusive aller Bonusmaterialien, inklusive Hypnoseproduktion, inklusive 3 Workbooks zu den verschiedensten Themen mit interaktiver Anleitung zu Emotive Relating und so weiter und so fort. Deshalb heute das letzte Kapitel, beziehungsweise die letzten 2 Kapitel, Kapitel 7 und Kapitel 8, dann sind wir genau in der Hälfte von meinem Hörbuch und den Rest kannst du dir zulegen. Alles, was du dazu brauchst, findest du wie immer in den Shownotes. Wir machen also richtig Pause und wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder im Juli. In den nächsten Wochen, wenn du dranbleiben möchtest, wenn du Updates bekommen möchtest, wenn du wissen möchtest, was hinter den Kulissen eigentlich so in Bali passiert, dann kommuniziere ich das meiste über meinen Newsletter. Deshalb auch da, wenn du noch nicht angemeldet bist, feel free, du findest unterhalb von mir alle Links zu den aktuellen Workshops, zum Newsletter, zum Hörbuch und allem, was du wissen möchtest. Es sind die letzten 2 Frauenplätze für unser kommendes August-Retreat, dem Holy Bliss Love Trip, verfügbar, sogar zum Early-Bird-Preis, weil es Tauschtickets sind. Wenn du daran Interesse hast, dann bewirb dich unverbindlich, schau dir die Website an und wir sehen uns schon bald live und in Farbe. Ich wünsche dir eine mega geile Sommerpause, ich wünsche dir eine gute Zeit, einen schönen Urlaub, was auch immer dich gerade antreibt. Wir hören uns wieder im Juli. Bis dahin alles Liebe, dein Jones.
Welcome to Rein and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast. With Jones Bolt.
Kapitel 6. Wunde. The wound is the place where the light enters you. Rumi. Verlassen und verschmolzen. Streit, Rückzug und Eifersucht sind selten nur Reaktionen auf das Jetzt. Sie sind das Echo vergangener Erfahrungen, die in der Gegenwart wieder laut werden. In ihnen meldet sich das Kind in uns, mit der Hoffnung, dass es diesmal anders wird, dass Liebe, Sicherheit und das Gesehenwerden doch noch zu uns finden. Wir finden unsere Partner wie ein Puzzleteil, das uns ergänzt. Doch Ergänzung bedeutet auch Widerspruch. Wie 2 Hälften eines Magneten zieht uns die Andersartigkeit an und stößt uns zugleich ab. Je näher wir uns kommen, desto näher wirken beide Kräfte. Die Anziehung schenkt uns das Gefühl von Ganzheit. Der Widerstand erinnert uns daran, wo wir noch unvollständig sind. In dieser Spannung zwischen Sehnsucht und Abwehr beginnt die eigentliche Beziehung. Nicht zwischen 2 perfekten Hälften, sondern zwischen 2 unvollkommenen Ganzen, die einander an ihre verlorene Teile erinnern. Die extrovertierte Art unseres Partners, die uns anfangs elektrisiert hat, kann zum Dauerstress werden, weil sie uns ständig aus der Komfortzone zerrt. Die konservative Ruhe unseres Partners, die uns Stabilität gibt, lässt uns irgendwann in Langeweile erstarren. Eine Eigenschaft, die einst charmant war, führt plötzlich zu genervtem Augenrollen. Erst nervt sie nur, dann geht sie an die Substanz. Eine schlummernde Erwartung tritt an die Oberfläche und zeigt sich als Frust oder Enttäuschung. Von Anfang an tragen wir Hoffnungen in uns. dass der andere anders genug ist, um uns lebendig zu machen und ähnlich genug, um uns zu verstehen. Was zu Beginn ein ausgleichendes Gegengewicht war, wird mit der Zeit zum Stresstest unserer Persönlichkeit. Aus Liebe wird ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Nähe und der Angst vor Verlust, zwischen dem Bedürfnis nach Verschmelzung und dem Drang zu fliehen. Anfangs erfüllen wir die Bedürfnisse des Partners bereitwillig, mögen seine Andersartigkeit und sehen über Irritationen hinweg. Doch irgendwann kippt die Balance. Dann kommt der Tag des Ausgleichs. Jetzt erfüllst du mal meine Bedürfnisse. Oder jetzt lass mich wieder ich sein. Und an dieser Stelle beginnt das Verheddern. Je gewohnter die Beziehung wird, desto lauter melden sich Erwartungen in uns. Es ist, als ob das verletzte Kind sagt, jetzt ist der Moment. Ich habe genug funktioniert, genug gegeben und genug ausgeharrt. Jetzt bekomme ich auch mal, was ich so lange vermisse. Auf unserer gemeinsamen Reise erleben wir uns und unsere Partner an den Eckpfeilern unserer persönlichen Grenzen. Diese Grenzen umranden die Landkarte unserer Welt. Unsere Persönlichkeit, Gefühle, Emotionen, Glaubenswelten, Überzeugungen, unsere Identität. Diese Grenzen treffen auf die des Gegenübers. Hier, wo unsere Welten sich überlappen, entsteht der Reiz. Jemand erhält, bewusst oder unbewusst, Zugang zu unserem Inneren. Handlungen oder Worte sind nun nicht mehr außerhalb von uns, sondern wirken in uns. Es gibt Stellen an unseren Grenzen, die durch unsere Erfahrungen dünn, vorgeformt oder verletzlicher sind. Dort ist es, wo die ersten Reibungen tiefer gehen. Zunächst denkst du dir vielleicht, mich nervt einfach nur, dass mein Partner immer zu spät kommt. Was soll das mit meiner Kindheit zu tun haben? Schau nur tief genug in deine Geschichte. Und fast immer findet sich eine Prägung, beispielsweise durch den Elternteil, der zeitliche Versprechen nicht einhalten konnte, uns öfter versetzt hat oder sogar unseren Geburtstag vergessen hat. Vielleicht sagst du, Eifersucht ist doch normal, wenn man sich liebt. Doch tief genug geschaut, wohnt da eine Erinnerung in dir, als ein Geschwisterchen mehr Aufmerksamkeit als du erhalten hast. Diese Stellen werden zu einem entzündeten Punkt, an dem wir wesentlich verletzlicher sind als eigentlich nötig. Sie machen, dass auch Kleinigkeiten viel größere Verletzungen unserer Geschichte berühren können. Die zwei Wunden. Wenn wir tief genug gehen, zeigen sich zwei grundlegende Wunden, die wie Urkräfte unter fast jeder starken emotionalen Reaktion liegen. Sie sind nicht zufällig, sondern strukturell und eingeprägt durch unsere Bindungserfahrungen. Es sind die beiden Pole, die Angst verlassen zu werden und die Angst, uns selbst zu verlieren. Zwei Spannungen, die in jeder Beziehung mitspielen, oft unbewusst, aber mit enormer Wirkung. Zwei Bedürfnisse, die gleichzeitig schreien, nach Sicherheit und nach Freiheit. Eine unserer essentiellsten Wunden ist die Verlassenheitswunde, der Schmerz des Verbindungsverlustes. Mit der Nabelschnur beginnt die erste Trennung unseres Lebens und damit beginnt diese unweigerliche Wunde. Wir sind in unserem Ursprung vollkommen nackt, wehrlos und ausgeliefert. Dadurch sind wir abhängig und auf Verbindung, Zuneigung sowie Schutz angewiesen. Die Verlassenheitswunde entsteht nicht allein durch die Tatsache, dass wir abhängig sind, sondern durch die Momente, in denen diese Abhängigkeit nicht beantwortet wurde. Wenn Mama nicht kam, als wir weinten, wenn Papa nicht zurückschaute, als wir stolz seinen Blick suchten, wenn niemand blieb, während die Angst oder Traurigkeit uns überrollte. Es sind oft keine dramatischen Erlebnisse, sondern die alltäglichen Lücken. Ein Blick, der fehlt, eine Umarmung, die ausbleibt, eine Stimme, die uns nicht beruhigt. Für das Nervensystem eines Kindes ist selbst die feinste Abwesenheit eine Bedrohung, die sich tiefer einprägt als Worte. So lernen wir früh, Verbindung ist fragil und mit ihr unser Gefühl von Sicherheit. Was wir als größte Gefahr wahrnehmen, ist der Verlust der Verbindung zu dem, was uns überleben lässt. Unser gesamtes System reagiert auf diese Bedrohung. Alles in uns bäumt sich auf, um das Grundlegendste aller Bedürfnisse zu stillen. Als Kind haben wir hierzu nur wenige Werkzeuge, wie beispielsweise Klammern, Anpassungen oder das Suchen nach Aufmerksamkeit. Gerade in dieser prägenden Zeit unseres Lebens stehen uns nur die primitivsten Werkzeuge zur Verfügung. Wir weinen um Nahrung, schreien um Berührung, quengeln um Aufmerksamkeit oder sind erstarrt mit uns allein. Egal wie ineffektiv diese Werkzeuge heute sind, sie haben für uns funktioniert. Wir haben überlebt und wir haben sie als wirksam empfunden. Egal wie überflüssig diese Strategien heute sind, sie sind ein Teil unseres Werkzeugkastens und Verständnisses geworden, wie Überleben gelingt. Wir haben diese Werkzeuge lange trainiert und längst als unbewusste, automatische Reaktion fest verinnerlicht. Wann immer wir in einem Konflikt in emotionale Not kommen, antworten wir meistens nicht als Erwachsene, sondern auf genau der kindlichen Ebene, auf der wir die Lernerfahrungen gemacht haben. Dein Partner wird zum ängstlichen Kind mit zittriger Stimme, obwohl du nur einem Vorschlag widersprochen hast. Deine Partnerin wird eifersüchtig, obwohl du nur heute etwas länger arbeiten warst. Die kleinste Verunsicherung löst eine heftige Diskussion über Vertrauen aus. Wir vermuten böse Absichten, die wir gleich mit Angriff oder Abwehr bekämpfen wollen. Solange wir das nicht durchschauen, steuern uns diese alten Muster, egal wie erwachsen wir wirken. Wir nutzen Kontrollverhalten als Schutz gegen den erneuten Bruch mit der Verbindung. Es gibt 100.000 Formen von »Wenn du mich verlässt, zerbreche ich« oder »Trau dich bloß nicht, anderen hinterherzuschauen«. Und mit diesem Skript ist der tiefe Glaube bestätigt. Etwas in uns ist davon überzeugt, dass ein äußerer Umstand, egal wie banal, unser Überleben gefährdet. Die Verlassenheitswunde klafft in Form von Bedürftigkeit, Suche nach Nähe, Angst vor Distanz und Kontrollverhalten. Wir leben in der Projektion von »Ich bin, weil wir sind« und bestätigen dadurch das Defizit, aus dem dieser Glaube entsteht. Ich bin nichts ohne dich. Die Verbindung um jeden Preis hat einen hohen Preis. Die Selbstaufgabe. Das kann lange Zeit an der Oberfläche funktionieren. Für viele Paare funktioniert es, wenn sich beide gern in der Verschmelzung verlieren und das Gemeinsame lange über das eigene stellen. Doch jede gestillte Sehnsucht hat eine Kehrseite. Sobald die Angst vor Verlassenheit beruhigt scheint, meldet sich ihr Gegenpol, die Angst vor Verschmelzung. Denn wo Verbindung entsteht, wächst auch die Furcht, das eigene darin zu verlieren. Menschen sind Wachstumsprozesse, ständig in Bewegung, körperlich, emotional und seelisch. Nie bleiben wir wirklich im Stillstand. So sehr wir die Einheit in der Verschmelzung genießen, nur wenige können oder wollen in diesem Zustand dauerhaft bleiben. So sehr wir die Einheit in der Verschmelzung genießen, nur wenige können oder wollen in diesem Zustand dauerhaft bleiben, ohne sich weiterzuentwickeln. Und genau hier tritt die zweite Wunde hervor, die Verschmelzungswunde. Die Verschmelzungswunde ist der Schmerz und die Angst, nicht das eigene zu leben. Wir können weder Wachstums- und Veränderungsprozesse anhalten, noch die Zeit und auch nicht das Leben. Auch der schönste Zustand wird irgendwann zur langweiligen Gewohnheit. Unser Gehirn ist einerseits ein Schmerzvermeider, andererseits sind unsere Systeme für Lust und Aufmerksamkeit gemacht, für das, was anders und neu ist. Die Verschmelzungswunde ist der Gegenspieler der Verlassenheit. Die Angst, dem anderen aufzugehen, mich selbst zu verlieren und kein eigenes Leben zu leben. Natürlich hat diese Wunde neben ihrer Natur weitere Ursprünge, die sie dringlich oder auch reaktiv im späteren Leben machen. Es sind gelernte Reaktionen auf Übergriffigkeit, emotionale Invasion und elterliche Vereinnahmung. Wenn wir eine Familie erlebt haben, die wie ein Helikopter jeden Schritt, jede Entscheidung und jede Lernerfahrung verfolgt, bewertet, geprüft und mitbestimmt hat, haben wir auch die Lernerfahrung verpasst, uns selbst als eigenmächtig zu bewähren. Uns fehlt damit eine Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und dem, was von diversen psychologischen Theorien als Agency bezeichnet wird, die Eigenmacht, mein Leben selbstbestimmt zu führen. Die Erfahrung ständiger Überwachung wird später zur Angst vor Vereinnahmung. Was damals wie Fürsorge wirkte, hinterließ eine Kerbe im Nervensystem. Nähe bedeutet Sicherheit, aber sie kostet Freiheit. Und genau diese Ambivalenz wird im Erwachsenenalter wieder spürbar, als Furcht, im anderen aufzugehen und sich selbst zu verlieren. Von außen betrachtet bieten die Eltern dem Kind Sicherheit, Schutz und Führung. Als Kind erleben wir diese Fürsorge als Ambivalenz, wenn wir in den ersten Jahren unserer Entwicklung den grundlegenden Konflikt von Vertrauen und Misstrauen, Autonomie und Zweifel, Initiative und Schuld für die Entwicklung unserer Identität austragen müssen. Als Kind müssen wir einen Sinn für Eigenständigkeit in vielen Bereichen lernen. Wir müssen uns wirksam im Lösen von vielen Aufgaben erleben, die unser Gefühl von Willensstärke und Sinnhaftigkeit ausprägen. Und wir brauchen ein Gefühl von Selbstvertrauen, indem wir unsere eigenen Kompetenzen entwickeln. Erleben wir diese nicht oder nur ungenügend, entwickeln wir Scham, Schuld und Gefühle von Minderwertigkeit, die uns klein und unbedeutend machen. Wir reagieren auf der Grundlage dieser Gefühle mit Rückzug, emotionaler Distanz und innerer Abspaltung. Unsere Selbstwirksamkeit bleibt eine Sehnsucht, während wir im Außen gut in den vorgegebenen Bahnen funktionieren. Diese Spaltung ist real und es bleibt eine Herausforderung, unser wahres Selbst zur Reife zu bringen. Als Erwachsene erleben wir diese Spaltung als Bindungsangst, Rückzug bei Nähe, Unabhängigkeit als Schutz. Ein alter Schutzwall, der in der Not entstanden ist, um weitere Übergriffe der Menschen um uns herum von uns fernzuhalten. Immer wieder droht ein Durchbruch an der verletzten Stelle dieser Grenze, die durch unsere lange Erfahrung geschwächt ist. Das ist auch der Grund, warum unser psychologisches Immunsystem besonderes Augenmerk auf diese Stelle legt. Sie ist da, gekerbt und eingeschliffen. Durch fortlaufende Erlebnisse in unserer Kindheit wurde diese Stelle dünn und durchlässig. Es gibt unzählige Formen von »Wenn du mir zu nahe kommst, verliere ich mich«. Uns wird eng, wir verlieren das Gefühl für uns selbst und suchen Wege, die uns wieder eigenständig machen. Mit diesem System glauben wir, uns sicher zu sein, und etwas in uns ist davon überzeugt, dass zu viel Nähe Einschränkung und Verlust bedeutet. Selbst wenn sie zärtlich, liebevoll oder harmlos gemeint ist, wird die Verschmelzung zu einer Bedrohung für das Selbst. Die Angst, dass das eigene im Kontakt verloren geht. Auch hier reagiert das Nervensystem nicht auf die Realität, sondern auf eine alte Landkarte. Verbindung ist gleich Gefahr, ist gleich Identitätsverlust. Die Verschmelzung hat uns als Kind Schutz suggeriert, aber auf Kosten der Selbstwirksamkeit. Diese Erfahrung macht uns im späteren Leben ambivalent, denn wir wünschen uns gleichzeitig die Nähe, durch die wir fürchten, uns selbst zu verlieren. Wir sind hin und her gerissen zwischen Nähe und Distanz, versuchen, das richtige Maß zu finden und pendeln zwischen den Polen von Sicherheit und Freiheit. Was anfangs wie perfekte Nähe wirkt, wird irgendwann zu eng. Der eine will vielleicht Neues entdecken, der andere bleibt lieber im Vertrauten. Und plötzlich ist da nicht mehr nur Nähe, sondern Reibung durch den Wunsch nach Raum und Freiheit. Damit bricht die Verschmelzungswunde auf. Ihre eigentliche Frage, Wie bleibe ich bei mir, während du bleibst? Push und Pull. Nun erleben zwei Menschen mit ihren ganz eigenen Ausprägungen den Kampf der Kräfte um die Balance. Jede Person hat ihr ganz eigenes System und ihre Fähigkeit, Nähe und Liebe zuzulassen und gleichzeitig das eigene und die Identität zu bewahren. Wir sehnen uns nach Nähe und plötzlich werden wir erdrückt. Wir suchen Freiheit und stolpern über unsere Angst vor dem Kontrollverlust. In uns schreit etwas, komm her, und gleichzeitig bleib weg. Wir klammern, wenn der andere geht, und ersticken, wenn er bleibt. Wir wollen gehalten werden, aber bitte nicht zu fest. Denn was uns anzieht, ist oft genau das, wovor wir fliehen. Und so tanzen wir zwischen den Polen von Verlassensein und Vereinnahmung und erkennen in der Dynamik von Push und Pull das Narrativ der romantischen Liebe. Was sich liebt, das fetzt sich, könnte eine schlechte Übersetzung von dem sein, was eigentlich im Hintergrund passiert. Unbewusste Kräfte von Sicherheit und Freiheit kämpfen um das Ganze. Die Rollen wechseln. Die gesunde Mitte muss immer wieder gefunden werden. Sie ist nie für immer richtig und in Stein gemeißelt. Der ewige Kreislauf der Kommunikation entsteht und bleibt stecken, weil eine Person sich nicht loslassen kann oder will. Doch bei jedem Zusammentreffen von zwei Menschen müssen wir Grenzen immer wieder verhandeln. Es ist eine Illusion, dass aus zwei Menschen irgendwann ein einziger Organismus wird, der alles gleich fühlt, dieselben Dinge will und ohne Reibung funktioniert. Durch gesellschaftliche Narrative haben wir ein Skript verinnerlicht. Die perfekte Liebe ist konfliktfrei, dauerhaft und sicher. Wir tragen die Idee in uns, dass es einen Zustand geben sollte, an dem für immer alles im richtigen Gleichschritt geht und ab da Ruhe und Glück herrschen. Doch das wirkliche Leben kann uns da nur enttäuschen. Reibungen entstehen ganz natürlich, wenn zwei Lebewesen nach dem richtigen Weg für ihr gemeinsames Glück suchen. Die Balance, die viele Paare erleben, ist nur streckenweise stabil. Oft ist sie scheinbar stabil, weil eine der beiden Personen einen Teil ihrer Lebendigkeit und ihres Wachstums aufgibt. Nicht selten hält eine Person zugunsten des Friedens die Luft an, macht sich kleiner und verlernt nach und nach die Fähigkeit, ihre eigenen Wünsche, Impulse und Bedürfnisse zu sehen und zu erfüllen. Andererseits brauchen wir die Stabilität, denn jeden Tag von Neuem zu entscheiden, wie wir heute in der Beziehung sind, frisst Unmengen an Energie. Deshalb brauchen wir zumindest einen Status, der uns Ruhe und Sicherheit gibt. Wenn wir uns nicht bewegen und nicht mit neuen Werkzeugen wieder ins Gespräch über unsere Beziehung finden, bleiben wir in Konflikten stecken. Dann erleben wir die durchschnittlichen Dynamiken von unbewussten Paaren, die an der Oberfläche über Nebensächlichkeiten streiten und in der Tiefe eigentlich im Schatten ringen. Sie kämpfen um das Recht, leben Streite zwischen Dominanz und Anpassung aus und kontrollieren oder unterwerfen sich. Doch nie kommen sie tief genug, um über das zu sprechen, was sie an die Essenz bringt. Es gibt einen Weg, der dieses Drama auflöst. Nicht nur in der Situation, sondern potenziell im gesamten Bewusstsein. Die Wunde erkennen, statt sie zu bekämpfen. Das, was wir am anderen bekämpfen, ist seine automatische Schutzreaktion auf die Wunde, nicht die Wunde selbst. Wenn wir es schaffen, bewusst zu erkennen, was die Botschaft unserer eigenen Reaktionen ist, finden wir zur Auflösung. Was genau verletzt mich hier wirklich? Oder warum macht mich dieses Verhalten so ängstlich? Die Antworten darauf ebnen den Weg zur Selbsterkenntnis und Differenzierung. Ich bin nicht mein Schmerz. Ich bin nicht mein altes Muster. Wenn ich es schaffe, mich in intensiven Auseinandersetzungen selbst zu halten, durchschreite ich die Schichten, in denen der Schmerz ursprünglich entstanden ist. Alte Szenen, Stimmen und Bilder tauchen fast von alleine auf und ich erkenne instinktiv, wo meine Wunde ihren Ursprung hat. Genau hier liegt die Chance für essentielle Gespräche mit meinem Partner. Begegnungen, in denen wir uns tiefer und wahrhaftiger kennenlernen können. Im Prozess wächst eine neue Fähigkeit. Nicht mehr das Außen zu manipulieren, um Sicherheit zu erzwingen, sondern mich selbst zu regulieren. Ich lerne, Nähe zuzulassen, ohne mich aufzulösen, Distanz zu halten, ohne sie als Verlassenheit zu deuten. An diesem Punkt verschiebt sich die Dynamik. Die Wunde greift nicht länger nach dem Steuer. Stattdessen kann ich mich neu ausdrücken und Klarheit über das finden, was sonst im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Solange wir von unseren Wunden gesteuert werden, begegnen wir uns als Kinder in Erwachsenenkörpern. Hungrig nach Zuwendung, panisch vor Verlust, verstrickt in die alten Dramen unserer Geschichte. Doch Beziehung muss nicht Wiederholung sein. Sie kann zum Wachstumsraum werden, eine Schule der Differenzierung. Ein Ort, an dem wir lernen, in Verbindung zu sein und dennoch bei uns zu bleiben. Nicht indem wir die Wunde umgehen, sondern indem wir sie durchschreiten. Wenn wir unsere alten Geschichten unbewusst wiederholen, wird jede Nähe zur Reibung und jede Distanz zur Bedrohung. Beziehung bleibt dann das Spielfeld unserer Überlebensstrategien, nicht unserer Liebe. Erst wenn wir innehalten und den Schmerz wirklich anschauen, können wir uns anders begegnen, bewusster, ehrlicher. Denn dort, wo die Wunde spricht, kann aus Konflikt zum ersten Mal wirklicher Kontakt werden. Kapitel 7 – Konflikt. Conflict is the sound made by the cracks in our ego. Osho. Menschen und Muster. Wie kommt es zum Konflikt? Was passiert, wenn Reibung, Unzufriedenheit oder Auseinandersetzung anklopfen, wenn die Brust eng wird und der Bauch sich zusammenzieht? Was will die Flamme in uns, die da aufsteigt? Das, was wir im ersten Moment als Anspannung oder Ärger erleben, ist oft nichts anderes als die Sprache unserer alten Bedürfnisse. Hinter der Flamme steckt nicht nur Zerstörung, sondern der Versuch unseres Systems, zurück ins Gleichgewicht zu finden. Wir müssen offene Themen abschließen, innere Widersprüche auflösen und emotionale Erfahrungen integrieren, um in die Balance zu kommen. Stell dir dieses System einfach wie der Wechsel zwischen Hunger und Sättigung vor. Sobald Nährstoffe fehlen, meldet sich der Organismus mit Hunger und spendet Motivation und Energie, um diesen zu stillen. Was zuvor aus der Balance war, muss wieder ausgeglichen werden, damit alles in geregelten Bahnen läuft. Du gehst also zum Kühlschrank, nimmst dir etwas heraus, steckst es in den Mund, kaust es, verdaust es und das Gefühl von Sättigung macht dich wieder ruhig und zufrieden. Der Zyklus ist abgeschlossen. Das Gefühl von Hunger kann weichen, bis das nächste kommt. Jetzt stell dir vor, dass diese Dinge nicht nur für physiologische, sondern auch für emotionale Bedürfnisse gelten. Du verspürst Hunger nach Verbindung, nach Gemeinschaft, nach Abwechslung, nach Veränderung. Auch für diese Themen gibt dir dein Organismus ein klares Zeichen aus Emotionen und mobilisierter Energie im Nervensystem. Du kennst sicher das Gefühl von Alleinsein, von der Sehnsucht nach anderen Menschen oder von Trauer, wenn eines dieser Bedürfnisse nicht gestillt wird. Alle diese Emotionen sind der Antreiber dafür, diese Lücke zu schließen. Beziehungshunger ist tiefer als der leere Magen. Es ist der Hunger nach Gesehenwerden, nach Sicherheit, nach Anbindung an uns selbst oder eine andere Person. Wenn dieser Hunger in uns ungestillt ist, bleibt die aktivierte Energie im Nervensystem verankert, bis sie ein Ventil findet und damit wieder zur Ruhe kommt. Jeder Konflikt im Heute kann deshalb wie ein Weckruf alter Energien im System wirken. Das Echo der Momente, in denen niemand kam, als wir alleine waren, in denen Zuwendung an Bedingungen geknüpft war, in denen wir uns verloren haben oder abgelehnt wurden. Das macht den heutigen Streit zum Versuch, offene Themen der Vergangenheit zu schließen. Wir greifen nach dem Partner, um uns nicht leer zu fühlen. Wir drängen auf Distanz, weil Nähe uns übersättigt. All das passiert dysreguliert. Uns fehlt die Mitte, in der wir uns nachhaltig satt, befriedigt und geborgen fühlen und halten können. Wenn es uns nicht gelingt, offene Bedürfnisse mit anderen Menschen zu stillen, finden wir alternative Wege ohne sie. Diese sind zwar nur teilweise befriedigend, aber oftmals die einzige Art, uns selbst zu stillen. Du gehst in die Fantasie, findest Befriedigung im Kopfkino, in Filmen, in Büchern, in Süchten, Ablenkungen oder Ausflüchten jeder Art. Das ist auf lange Sicht unzureichend, aber hinreichend genug für den Moment. Unzureichend ist es, weil es dich nie so ganz füllt, wie der echte, emotionale Kontakt mit dem Menschen, um den es geht, tun würde. Hinreichend ist es, weil du dieses dringende Bedürfnis wenigstens streckenweise erfüllt bekommst. Es ist, als ob du dich von Krümeln ernährst, obwohl du den ganzen Kuchen des Lebens bräuchtest. Der emotionale Hunger wird damit jedoch nicht gestillt. Was bleibt, ist das ursprüngliche Bedürfnis, halb gestillt, aber immer noch aktiv. Emotionen haben eigentlich die Aufgabe, ein Bedürfnis im Hier und Jetzt auszugleichen. Was passiert aber, wenn sie nicht ganz ihr Ziel erreichen? Sie bleiben im Organismus wie offene Browser-Tabs im Hintergrund. Unerledigte Angelegenheiten, die Energie kosten. Diese unvollendeten Emotionen drängen weiterhin darauf, das Bedürfnis zu befriedigen. Im zwischenmenschlichen Alltag passiert das im Kleinen wie auch im Großen. Stell dir folgende Szene vor. Du gehst am Abend früh ins Bett, denn du musst am nächsten Tag zeitig aufstehen und dich für ein Bewerbungsgespräch vorbereiten. Deine Nachbarn haben andere Pläne und feiern Geburtstag mit vielen Gästen und lauter Musik. Du wachst immer wieder auf, kannst nicht weiterschlafen, wirst zunehmend unruhig und irgendwann panisch. Du wirst wütend. Deine Prägung sagt dir vielleicht, dass Wut nicht okay ist, dass du dich nicht so haben sollst. Du hoffst, dass es bald aufhört. Die Wut hat einen Auftrag und der ist einfach. Deine Grenze und dein Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf zu verteidigen. Die Sache von heute Nacht und morgen früh ist dir wichtig. Es sind viele Hoffnungen im Spiel. Die Wut hat das Ziel der Verteidigung dieser Grenze, die gerade durch andere Menschen übertreten wird. Wenn deine Prägung ist, diese Wut zu unterdrücken, wirst du nichts sagen, im Groll schlafen, nicht ausgeruht aufwachen und die Konsequenzen spüren. Noch dazu wirst du den Groll auf deine Nachbarn übertragen, sie weniger oft grüßen, dir Geschichten über ihre Rücksichtslosigkeit erzählen, dich mehr und mehr ihnen gegenüber verschließen und von einsamen Berghütten ohne jegliche Nachbarschaft fantasieren. Die nicht ausgedrückte Wut bleibt in dir und färbt fortan die Beziehung zu deinen Nachbarn. Sie macht dich zu deinem Nachteil ärgerlich, steif und unfrei. Im besseren Fall setzt du die Energie deiner Wut in Aktion um. Du stehst auf, klingelst bei den Nachbarn und erklärst, wie wichtig dir dein Schlaf gerade heute Abend ist. Deine Nachbarn zeigen Verständnis und sind ab dann achtsamer. Die Nacht wird sehr wahrscheinlich besser und dein Verhältnis zu den Nachbarn wird langfristig nicht getrübt. In diesem Fall hat die Emotion ihren Ausdruck gefunden. Du bist der Energie nachgegangen und hast den Missstand aufgelöst. Du hast deine Bedürfnisse klar nach außen gebracht und deine Grenze verteidigt. Noch dazu entschuldigen sie sich vielleicht am Tag danach und du erhältst für deinen Mutausbruch sogar Verbindung. Wow! Die Emotion kann gehen und mit ihr die Geschichten, die dein Gehirn durch die unverarbeitete Wut im Nachgang erfunden hätte. Sehr wahrscheinlich vergeht mit der Emotion auch die Erinnerung an diese Nacht, denn sie ist für dein System einfach bedeutungslos. Stell dir auch diese Szene vor. Dein Partner kommt nach einem stressigen Tag von der Arbeit nach Hause. Er ist mies gelaunt, weil er einen wichtigen Auftrag nicht erhalten hat. Seine Emotion ist vielleicht Trauer oder Scham. Er fühlt sich heute nicht in seiner Wirksamkeit und kommt niedergeschlagen zum Abendessen. Und da bist du, gut gelaunt und voller Inspiration von deinem Tag. Nun sitzt dein Partner mit einer dunklen Wolke über dem Kopf, über seinem Teller Spaghetti und ist unfähig zu erzählen, was ihn beschäftigt. Die schlechte Laune berührt etwas in dir, vielleicht ein Muster, das du von früher kennst. Dein Gegenüber ist unberechenbar und das spannt dich an. Du beziehst das Gefühl auf dich oder eure Beziehung und sagst scharf, warum bist du schon wieder so schlecht drauf? Dein Partner ist jetzt getriggert, denn das Muster kennt er aus seiner Erziehung. Nie für seine Emotionen verstanden oder in den Arm genommen werden. Seine Mutter war immer grob und hat ihn dazu aufgefordert, sich zusammenzureißen und ein echter Mann zu sein. Seine Trauer kippt in die Wut, weil auch in seiner Wahrnehmung eine alte Anspannung erscheint. Durch seine Prägung hat er nie gelernt, sein Befinden in Worte zu fassen. Der Streit eskaliert und statt über das eigentliche Thema zu sprechen, streiten jetzt zwei Personen innerhalb der Emotion eines Themas, das nicht der eigentliche Anlass ist. Der Konflikt entsteht über die Meta-Emotion, also die Emotion, die wir über solche Situationen in uns tragen. Wir sagen dann Dinge wie, warum reagierst du immer so? Oder kannst du dich einfach mal zufrieden sein? Hier kämpfen zwei Personen an der Oberfläche und übersehen die eigentliche Ebene. Ich will nur gesehen, gehört und verstanden werden. Der Streit findet nicht die Tiefe, um zur Auflösung zu kommen und seine Energie bleibt stecken. Beide Partner sind angegriffen und irritiert. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der erneute Streit in ähnlicher Form an jeder Ecke lauert. Warum? Die Emotion kann nicht weichen. Der negative Abdruck bleibt im Körper und damit das unabgeschlossene Thema, das weiterhin Auflösung sucht. Im Konflikt führen alte Schleifen zu bekannten Schmerzen. Beide Szenen in diesen Beispielen zeigen, wie eine Emotion nicht ihr eigentliches Ziel erreicht und damit im Prozess stecken bleibt. Im Beispiel mit dem Paar erkennst du viele Ebenen, die wir bis hierhin besprochen haben. Kindliche Prägungen, Ego-Identitäten, Macht und Abhängigkeit, die Wunden von Verlassenheit und Verschmelzung. Eine Person sagt, du bist zu wenig, während die andere sagt, du wirst mir zu viel. Damit befinden wir uns nicht mehr am eigentlichen Thema, sondern tief an der Wurzel der jeweiligen Lebensthemen. Die einzigen, die das nicht mehr sehen können, sind wir selbst. Unsere Auseinandersetzungen sind wie Schattenspiele vergangener Konflikte, die sich im jetzigen Streit als eine Kontur ungelöster Emotionen wieder und wieder ausspielen. Wie durch unsichtbare Hand schaffen wir es, aus den unterschiedlichsten Situationen heraus zu einer Zuspitzung zu kommen, die scheinbar immer und immer wieder gleich ist. Genau das ist der Hunger. Das ungestillte Bedürfnis, das durch die Emotion im Untergrund auf ihre Auflösung drängt. Das ist bereits ein großes Geheimnis des Codes von Konflikten. Unabgeschlossene Themen entstehen nicht nur innerhalb der Beziehungssituation, vielmehr ist die Szene ein Schauplatz tieferer Dynamiken. Sie sind unerledigte Angelegenheiten, die wir in den verschiedensten Konstellationen erlebt haben. Wir haben sie schon oft überstanden und die Muster gelernt, wie wir sie unzureichend bewältigen. Unser Nervensystem würde immer das Bekannte über das Ungewisse wählen, selbst wenn es den bekannten Schmerz erzeugt. Unser Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine mit einer Aufgabe: Wiederholung. Situation überlebt, wiederholen. Dabei ist es im Autopiloten egal, wie unbefriedigend das Ergebnis ist. Der bekannte Streit ist die bekannte Landkarte, die nicht sicher, aber immerhin gewohnt ist. Der alte Konflikt ist wie ein abgenutzter Pfad, den wir immer wieder gehen, einfach weil wir ihn auswendig kennen. Unser Nervensystem sehnt sich nach Orientierung und selbst wenn der Streit schmerzhaft ist, gibt er uns das Gefühl, irgendwie zu Hause zu sein. Wir wiederholen, was wir früher erlebt haben. Denn das war der Ort, an dem wir gelernt haben, zu überleben. Dieser Ort, dieser emotionale Pool, in dem wir schwimmen gelernt haben, zieht uns zurück. Auch wenn er kalt, trüb oder zu eng ist, wir kennen ihn. Und tief in uns wirkt ein stiller Drang. Vielleicht kann ich diesmal zu Ende bringen, was damals offen geblieben ist. Vielleicht finde ich diesmal den Abschluss, der mir früher gefehlt hat. So wird der Partner zur Bühne, auf der alte Dramen erneut inszeniert werden. Was wir als Anziehung empfinden, ist oft genau das. die stille Verabredung zweier Nervensysteme, das Unerlöste miteinander nachzuspielen, in der Hoffnung, es diesmal zu vollenden. Zwei innere Welten erkennen sich, berühren sich in ihren Wunden, wie zwei Streichhölzer, die sich gegenseitig entflammen. Die Forschung nennt das Konkordanz, die Übereinstimmung und Ähnlichkeit der Merkmale oder Wahrnehmungen von zwei Partnern. In Beziehungen zeigt sich das als erstaunliche Treffsicherheit, mit der wir Partner wählen, deren ungelöste Themen unsere eigenen widerspiegeln. Konkordanz meint die Übereinstimmung von Kindheitskonflikten, Schutzstrategien und emotionalen Wunden, die sich im anderen wiederfinden. Manchmal identisch, manchmal komplementär. Der Sprengstoff der Egos. Auf mysteriöse Art und Weise sind Persönlichkeit, Charakter und Eigenschaften unserer Partner nicht selten genau die Züge, die uns etwas versprechen. Unser psychisches System sucht nicht unbedingt das, was gesund und heil ist, sondern das, was uns auf den verschiedenen Ebenen aufmerksam macht. Wir fühlen uns unbewusst von dem angezogen, was wir erkennen. Die Art, wie Nähe angeboten oder entzogen wird, wie verfügbar oder abwesend eine Person ist, wie Liebe ausgedrückt wird. Wenn unser Vater emotional abwesend war oder unsere Mutter nur unter bestimmten Bedingungen Zuneigung gezeigt hat, kann es passieren, dass wir Partner wählen, die diese Dynamiken auf gespenstische Art und Weise wiederholen. Nicht, weil wir leiden wollen, sondern weil wir tief in uns hoffen, dass wir diesmal das Blatt unseres Schicksals wenden können. Der Anlass für die Auflösung bleibt so bestehen und die Beziehung wird zum Reparaturversuch, zur Bühne des inneren Kindes, das endlich gesehen, gehört und gehalten werden will. Doch solange diese Sehnsucht unbewusst bleibt, verstrickt sich unser Ego in genau den Themen, die wir eigentlich anschauen wollen. Trigger sind dann nur wunde Stellen, an denen der Schmerz seinen Ursprung hat. Das Tor zur Hölle oder zur Heilung. Ohne Sprengstoff gibt es keine Explosion. Diese einfache Gleichung verrät dir zwei Dinge. Die erste Einsicht ist, dass ein Trigger nicht etwas ist, das von außen auf dich einwirkt, sondern etwas, das Sprengstoff in dir aktiviert. In unserem Rahmen bedeutet das, dass sich durch Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Worte anderer Menschen eine Emotion in dir aufrichtet, die glaubt, etwas Lebenswichtiges verteidigen zu müssen. Im Außen passiert also etwas, das eine Bedeutung für dein Inneres hat. In diesem Fall sind die Reaktionen deines Körpers ein innerer Prozess, der sich auf Bedeutung, Prägung und Erinnerung stützt. Im Laufe der Beziehung passiert es immer wieder, dass das, was zwei Menschen früher aneinander begeistert hat, wieder und wieder zum Streitherd wird. Nach der anfänglichen Verliebtheit schwindet die Projektion und damit die Idealisierung des Partners, der uns scheinbar für immer ganz macht. In der De-Idealisierung fallen wir zurück auf unser gewohntes Thermostat von Gefühlen und Einstellungen. Anfangs passen wir uns gern an, begeistern uns für die Interessen unseres Partners und nehmen uns gern für das Gemeinsame etwas zurück. Wir hören dieselbe Musik, gehen auf ungewohnte Konzerte, brauchen weniger Schlaf, trinken vielleicht gegen unsere gesunden Gewohnheiten zu viel Alkohol, weil es uns verbindet. Wir sind blind für alle Themen, die uns später in der Beziehung als großes Feuer serviert werden. Sobald wir eine Stufe tiefer in das Commitment füreinander eintreten, lassen wir diese Anpassung an das Gegenüber etwas mehr los. Wir sehen nicht mehr nur den geschönten Teil einer Person, sondern das gesamte Spektrum der Persönlichkeit. Der Traum der idealisierten Person weicht einer neuen Realität. Wo wir anfangs Verständnis für die Eigenarten des anderen hatten, bleibt mit der Zeit immer öfter ein Geschmack von »Warum bist du, wie du bist?« Mit der Zeit lauten die Sätze im Streit mehr und mehr so »Warum bist du schon wieder so komisch?« und »Das fällt mir schon länger auf.« Du erkennst, wie Konflikte zu sehr bedeutsamen zwischenmenschlichen Aussagen werden. Es geht weder um die Wochenendplanung noch um den Stress bei der Arbeit. Diese Themen sind zwar die scheinbare Ursache für so manchen Streit, aber sie sind fast nie ihr eigentlicher Grund. Viel tiefer verborgen sorgen die ungelösten Muster von beiden Partnern dafür, dass ein einfaches Missverständnis zu einer emotionalen Auseinandersetzung wird. Ein einfacher Kommentar mündet in zerstörenden »Dann mach doch dein Zeug allein«. Wie kann das sein? Was genau geschieht im Hintergrund, wenn wir im Wortgefecht so explodieren? Warum wird ein kleiner Streit so oft zum Monster? Wenn andere Menschen uns mit ihrem Verhalten triggern, kommt ein nervöser Elefant in uns in Trab. Es ist die Bedeutung in uns, auf die wir mit starken Emotionen reagieren. Es ist die gefühlte Überschreitung einer Grenze, auf die wir mit einer kindlichen Verteidigung antworten. Oftmals unzureichend, da wir als Kinder in unserer Wirksamkeit dem Umfeld schlichtweg unterlegen waren. Eltern hatten immer schon den längeren Hebel und damit automatisch die Macht, über uns zu bestimmen. Unser Wille wurde oft genug gebrochen, wenn Eltern das letzte Wort hatten, egal wie sehr wir diskutiert und gestrampelt haben. Diese impulsive Emotion kommt jetzt mit einer ähnlich starken Ladung wieder zum Vorschein. Wir reagieren mit der gelernten Art auf das ungelöste Thema von Macht, Kontrolle und Autonomie. Trigger berühren die abgelehnten Teile in unserer Lebensgeschichte, in denen wir die schmerzhafte Erfahrung von Verbindungsverlust, Hilflosigkeit und Ohnmacht gemacht haben. Auf diesem Boden kreieren wir die Bedeutung von dem, was Menschen um uns herum tun und sagen. Bedeutung ist dabei das zentrale Wort. Wir sehen nicht einfach nur eine Partnerin, die beispielsweise kühl auf unsere Sorgen reagiert. Wir sehen unsere große Befürchtung für ein Bedürfnis, abgelehnt zu werden. In unserem Beispiel aus vorherigen Kapiteln, nennen wir unser Paar Ina und Tom, ist da in Inas Kopf nicht mehr ein Tom, der einfach einen schlechten Tag hatte. Da ist ein Mensch, der sie an den Schmerz von depressiven Eltern erinnert. In Toms Kopf ist da nicht mehr die lebendige Ina, in deren Leichtigkeit er sich verliebt hat. Da ist eine Person, die Freude empfindet, während er in seinem Schmerz komplett missachtet wird. Der Kopf sagt, nie wieder im Schmerz missachtet werden, nie wieder mich verlassen fühlen, weil mein Partner mich versetzt, nie mehr genötigt werden, unangenehme Prüfungssituationen am Küchentisch aushalten zu müssen. Die Wunden unserer Überlebensgeschichte werden zum Feuer, das von anderen gezündet wird. Die Intensität der Konflikte zeigt nur an, dass etwas Essentielles in uns noch unerlöst ist. Was nicht erlöst ist, macht uns unfrei. Wir sind dadurch nie ein Ganzes, sondern nur ein Flickenteppich, der sich in seiner Komposition Naht für Naht zusammenhält. Wir sind wie ein Mosaik, das ein Gesamtbild ergibt, aber aus Fetzen besteht. Die Nähte sind dabei die Übergangsstellen zwischen Heil und Wund. Sie sind die Stellen, an denen zwei unvereinbare Dinge zusammengebracht werden mussten, damit wir als ein Ganzes funktionieren. Der eine Teil, der den Schmerz fühlt und nicht weg kann. Der andere Teil, der die Verbindung braucht und den Schmerz verdrängt. Dazwischen die Naht. Ich kann nicht mit und ich kann nicht ohne dich. Lies diesen Satz aus einer kindlichen Perspektive und du erkennst, ich will nicht hier sein, aber ich kann nicht weg. Übersetze diese Worte in die Selbstwahrnehmung im brennenden Konflikt und du hörst, ich kenne mich nicht mehr, aber ich kenne dich. Du, der alte Schatten, die Kontur der Widersacher, die Geister der Vergangenheit, der Schmerz meiner Ohnmacht. Wir funktionieren als dieser Flickenteppich. Dünne und dicke Stoffe, die durch eine Naht zusammengehalten werden. Was im Konflikt berührt wird, ist die Naht, die wir in der Not von damals gestochen haben. Wenn Kräfte von außen an unserem Teppich ziehen, klafft die Naht an der Wunde. Der Spalt wird bewusst und der Schmerz der früheren Zerteilung kommt wieder zurück. Wir dachten, dass wir durch unsere Anpassung die Lücke geschlossen haben. Sie wurde jedoch unzureichend von Kinderhänden genäht und droht unter Druck zu reißen. Für unser Selbst muss der Teppich ganz bleiben. Die genähte Stelle muss weiterhin funktionieren, weil sie schließlich bis hierhin gehalten hat. Wir sind mehr identifiziert mit den Nähten als mit den getrennten Stoffen, die durch sie zusammengehalten werden. Das gibt uns den Anlass, den drohenden Riss zu verteidigen, statt die Geschichte der Trennung beider Teile noch einmal zu betrachten. Statt zu agieren und die Botschaft in uns wirklich zu erkennen und zu fühlen, reagieren wir. Wir gehen in die Verteidigung nach außen und wehren den Angreifer ab. Die Naht ist die schwache Stelle, die als erstes reißt. Folglich tun wir alles, um unsere Ganzheit, unsere Komposition als Mosaik zu bewahren. Wenn wir reagieren, wehren wir den Angreifer ab. Wir gehen der Bedeutung einer Sache in uns nach und sie bekommt dadurch mehr Gewalt über unsere drohende Zerstörung. Wir glauben der Bedrohung dadurch umso mehr. Was wir einst erfolgreich verteidigt haben, werden wir zukünftig noch besser verteidigen können. Wir werden Spezialisten darin, die Naht zu fixieren und den wunden Punkt geschickt zu umgehen oder die Bedrohung frühzeitig abzuwehren. Narrative veräußern, was wir innen nicht ertragen. Wenn wir mit dem Verstand reagieren, wirken Narrative in uns. Wir erfinden eine Geschichte über den Angreifer, seine bösen Absichten und warum wir uns verteidigen müssen. Das Narrativ ist eine Art Höhlenmalerei, ein Relikt vergangener Zeiten unseres Lebens, in denen sich die Deutung tief in die Psyche eingraviert hat. So sieht ein Säbelzahntiger aus, dort hält er sich auf, so greift er dich an und mit diesen Waffen tötest du ihn. Das Narrativ wirkt im Innen mit der Aktivierung unserer Schutzmechanismen und im Außen mit den Maßnahmen, mit denen wir uns für den drohenden Angriff vorbereiten. In unserem Beispiel: Ina geht mit ihren Freundinnen aus und erzählt vom Stress, den sie mit Tom hat. Ihre Freundinnen stimmen ihr zu. Solche Säbelzahntiger kennen sie, direkt oder indirekt. Sie geben ihr Tipps, wie sie mit der Situation umgehen kann. Sie schätzen Tiger Tom ein, stellen Vermutungen auf, wann der nächste Angriff kommen wird, wie es weitergeht, was man jetzt tun kann. Danach erzählen die Freundinnen von Erlebnissen mit Tigern und Faultieren in ihren Beziehungen. Das alles schafft drei Dinge. Eine Verbindung zwischen Freundinnen, eine Angst, die in Schach gehalten wird, und Distanz zum Partner. Mit dem Narrativ über den Partner wird dieser zum Objekt. Die unbewussten Anteile unseres Gehirns bewerten jetzt Tom. Vormals sicher, jetzt potenziell gefährlich. Mit dieser Kategorie werden wir über die Zeit spitzfindiger, schauen genau hin, wie der Partner heute und morgen so drauf ist. Wir speisen und bestätigen unser Narrativ und vergrößern damit den Abstand zueinander. Ein negativer Kreislauf entsteht. Auf Grundlage unserer Geschichte führen wir den Beweis und bestärken dadurch wiederum den Glaube an die Geschichte. Mit jedem gefundenen Beweis wird der vorherrschende Glaube belohnt und das Detektivspiel zur Kontrollsucht. Was nicht erforscht wird, ist der Anlass. Was in mir hat den Partner in erster Linie zum Tiger gemacht? Es ist die unaufgelöste Emotion und die mitschwingende Bewertung in dir selbst, die deinem Partner eine Kategorie zuteilt. Der Auslöser ist in dir, aber der Beweis für die Gefahr scheint da draußen zu sein. Es ist deine Angst, die den Tiger macht. Es ist nicht der Tiger, der beängstigend ist. Deine selektive Wahrnehmung schneidet den Teil der Realität aus, die deinem System ein Gefühl von Eigenmacht vermittelt. Die Deutung von dem, was außerhalb von uns geschieht, ist das, was ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Dein Partner hat in dieser Situation immer weniger Chancen, dieses Narrativ aufzulösen. Es gibt immer mehr Situationen mit ähnlichen Konflikten und immer wieder wird die Suppe von gestern aufgewärmt. Dass du es bist, die mit der Deutung im Innen den Streit von außen wahrscheinlicher macht, fällt nicht mehr auf, wenn das Gegenüber ab jetzt immer dieser Tiger ist. Auch aus Sicht des Mannes wird getan, was getan werden muss. Egal, ob das mit Freunden oder mit dem Internet ist, Tom wird zu seinen Rückschlüssen kommen. Wut und Scham mischen sich mit Trauer und er erlebt einen Cocktail aus Hormonen, der ihn nach unten zieht. Er hat sich so sehr bemüht, ein aufrichtiger und disziplinierter Mann zu sein. Wie kann sie es wagen, ihn so zu demütigen? Sein System reagiert auf die Scham, nicht gut genug zu sein, und polstert sich mit Stolz. Im Dialog mit Freunden kommt vielleicht heraus, dass er eine bessere Freundin verdient hat. Es gibt viel mehr Fische im Meer, lass dich nicht unterkriegen. Auch in ihm entsteht das Narrativ über die Partnerin und ihr Verhalten ihm gegenüber. Online liest er über echte Männlichkeit, sieht Videos zum Alpha-Mann und lernt mehr über Psychologie. Er informiert sich über Tipps und Tricks beim Dating, fantasiert von Affären, Liebe, Sex und Allmacht. Seine Selbstwirksamkeit ist in Gefahr, von einer Frau untergraben zu werden. In seinem patriarchalen Gehirn darf das nicht sein. Erstens wird er um jeden Preis die Hoheit behalten und sich nicht unterbuttern lassen. Zweitens wird er auf keinen Fall Schwäche zeigen, denn das Gefühl hat seine Kindheit oft genug überschattet. Auch Tom macht Ina zum Objekt und zu einer Gefahrenkategorie, statt zur individuellen Person, die er mit Empathie in ihrem ganz eigenen Leid und Schmerz sehen kann. Ein Narrativ trifft auf das andere. Zwei Egos, die sich im Schützengraben eine Geschichte erzählen müssen, um nicht in die Konfrontation mit sich selbst zu gehen. Ab hier leben die beiden vielleicht noch im gleichen Haus, planen den gemeinsamen Alltag oder halten Beziehungen anders aufrecht. Aber etwas Essentielles ist verloren gegangen. Der Kontakt. Beide sind noch da, aber die Kontaktpunkte sind weg. Die Geschichten haben die Führung übernommen und halten die gegenseitige Gefahr eine Armlänge auf Abstand. Paare bemerken, die Lebendigkeit unserer Beziehung ist verloren gegangen. Sie hängt in unseren Geschichten fest und wird dort klein gehalten. Nicht zugunsten der anderen Person, sondern um unsere eigenen Gefühle zu managen. Die meisten Paare in dieser Situation würden sagen, wegen dir geht es mir so und du hast alles kaputt gemacht. Es ist immer einfacher, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, doch dabei zeigen drei Finger auf uns selbst. Die große Lebendigkeit ist ab jetzt leichter im Außen zu finden. Flirts am Arbeitsplatz, Fluchtfantasien und Sex mit Affären. Sie finden ihren Nährboden in einer erneuten Projektion. Er oder sie war doch nicht der perfekte Partner. Wie konnte ich das nur nicht sehen? Aber da draußen, da gibt es Leute, mit denen kann es klappen. Der Sex in der Beziehung verändert sich mit der Distanzierung, wird erst zur Pflicht und dann zur Seltenheit. Sex ist in einer Beziehung nur ein weiterer Ausdruck für Verbindung, eine Form von Kommunikation, eine Ebene, auf der sich zwei Menschen in einer Beziehung austauschen, wenn sie sich von Herzen etwas zu sagen haben. Ohne Verbindung ist das nicht möglich. Paare, die nicht ehrlich und verletzlich sprechen, erreichen diesen Zustand nicht mehr. Narrative und Rollen in uns lassen keine neue Information mehr zu, weshalb sich beide im Konflikt nicht mehr gehört fühlen und deshalb ihre Geschichte als bestätigt sehen. Und dann? Weniger Kontakt, mehr Distanz. Weniger Liebe, mehr Alternative. Die Bedeutung dessen, was zwischen uns passiert ist, das ist die Schuld des anderen. In der entstehenden Selbstbezogenheit fühlen wir uns im Recht, ohne zu bemerken, dass unter den Geschichten die eigene Lebendigkeit verschüttet wird. Was in uns befriedigt wird, ist das Ego, unser Überleben, unsere Unversehrtheit im Schock und in der Scham. Wenn wir unbewusst bleiben, leben wir fortan immer mehr in den Ideen und Interpretationen über andere, ohne jemals wirklich die Botschaft über uns selbst zu erkennen. Das Narrativ im Kopf ist so geläufig und unbewusst, dass wir selbst nicht mehr hören, was wir laut denken. Was bleibt, sind die Spitzen des Eisbergs dieser Erzählungen, Schuldzuweisungen und der Fingerzeig. Und die funktionieren nie. Kurzzeitiger Gewinner ist unser Ego, denn es bleibt damit in der Sicherheit seiner Erzählung. Ängstlich und klein sucht es Lösungen im Außen und dort gibt es ein Meer von Ratschlägen, Tipps und Tricks von Beziehungsratgebern mit Ego und Überlebenstipps. Verstand trifft auf Verstand und was nicht verdaut ist, steckt weiterhin fest und sucht nach Auflösung. Die Beziehung öffnen, das wär's doch jetzt, richtig? Falsch. Was daraus folgt, sind meist nur Anforderungen und Appelle an die andere Person, damit sich der Peiniger nicht verändern muss. Ina findet die Kommunikationstools, um mit Tom umzugehen. Sie lernt viel über Bindungstypen und ihr Ego sagt, aha, kein Wunder, er hat einen vermeidenden Bindungsstil. Oder sie macht einen Online-Test und findet heraus, Tom, der ist ja ein Narzisst. Diese Information bringt ihr nichts als einen Beweis für ihre Geschichte und Befriedigung im Verstand. Der Bindungsstil gehört zur Innenwelt von Tom und wirkt in Kombination mit ihr. Selbst wenn diese Information faktisch hilfreich sein kann, wird sie durch ihre Interpretation zur Bestätigung ihrer Glaubenswelt über andere und nicht zur Einsicht, was das für sie bedeutet. Gleichzeitig geht Tom tief in die Abgründe des Internets. Er hängt auf YouTube ab, hört Podcasts über die Polarität von Mann und Frau und fühlt sich bestärkt. Aha, kein Wunder, Ina ist bipolar. Auch er erhält damit nur eine weitere Linse, durch die er seine Weltsicht zu seinen Gunsten verzerrt. Wieder steckt eine Person die andere in eine Box mit einem Label, das nur beweist, ich muss etwas im Außen definieren, damit ich mich nicht innerlich bewegen muss. Da ist vielleicht eine Person mit ihren Prägungen, aber da bin auch ich, der mit dieser Prägung in Resonanz steht. Es gibt eine Information über meine Partner, aber diese Information sagt vor allem etwas über mich. Jede Information über andere, die uns nicht zu mehr Mitgefühl und zur eigenen Verantwortung bringt, ist nur das, eine Mauer, die uns trennt. Das Einzige, was durch die Recherche bleibt, ist die Deutungshoheit. Wir erhalten die Illusion von Kontrolle über einen Menschen, den wir nur noch durch die Brille unserer Interpretationen sehen. Selbst wenn wir uns mit den besten Absichten über Tipps und Tricks in der Kommunikation informieren, stellen wir uns ihre zukünftige Auswirkung vor und das heißt Manipulation. Mein zukünftiges Leben, wenn du endlich anders bist. Ina versucht Tom zu dressieren und Tom versucht Ina zu knüppeln. Vielleicht lesen wir schlaue Bücher und erstellen eine geniale Liste. Wenn X mich triggert, dann mache ich Y und das macht Z mit meinem Partner. Obwohl die Vorstellung von Kontrolle keine reale Sicherheit schafft, denkt der Verstand in geliehenen Auswirkungen von morgen. Nie hat die fantasierte Manipulation der Zukunft die Verbindung von zwei Menschen im Moment verbessert. Gedanken über zukünftige Gefühle sind keine Gefühle. Sie sind ein Weg, Gefühle zu vermeiden. Manchmal schaffen wir es, aus dem Ego-Trip auszusteigen. Nach Tagen oder Wochen können wir unseren Beitrag am Ganzen erkennen und Verletzlichkeit riskieren. Wir schaffen es, den Streit zumindest teilweise beizulegen und wieder zur Verbindung zu finden. Ein Gespräch hier, eine proaktive Entschuldigung da, ein Gelöbnis, uns zu bessern. Des Friedens willen. Doch das tiefere Thema ist damit nur selten gelöst. Der nächste Konflikt lauert vermutlich bereits an der Ecke und der vorherige Streit wird nie ganz verdaut. So geschieht es, dass die Anziehung langsam und über Jahre abnimmt. Jeder Konflikt, der nicht zu Ende geführt wird, lässt eine Spur in uns zurück. Über Jahre werden aus Schrammen Kratzer und aus Kratzern blutende Wunden, bis die Stelle irgendwann nur noch amputiert werden kann. Was können wir also tun, damit Trigger entschärft und Kratzer immer unwahrscheinlicher werden? Sprengstoff heißt Bedeutung und die gehört jedem selbst. Auf der Herzebene liegt diese Bedeutung nicht in der Interpretation von dem, was passiert, sondern im ehrlichen Mitteilen, was in mir ist und was passiert, wenn meine Wunden berührt sind. Das Sprechen über den Flickenteppich, seine Komplexität und die Nahtstellen ist das, was uns für andere fühlbar macht. Es ist die Offenheit über meine Wunden, denn sie sind es, die mich zu diesem vielschichtigen Menschen machen, den man liebt. Es geht nicht darum, den Teppich zu ersetzen und es geht nicht darum, die Fetzen zu bewerten. Es geht darum, die Nähte zu stärken, indem wir sie anerkennen. Durch andere Menschen ist der Riss entstanden. Durch andere wird die Naht strapaziert und nur mit anderen Menschen wird sie wieder geheilt. Kein Tipp, kein Ratschlag oder Werkzeug kann das leisten, was zwischen zwei Menschen im Kontakt echte Heilung findet. Es ist die fehlende Empathie, Annahme und Verbindung, die den Riss gemacht hat. Es ist die menschliche Empathie, Annahme und Verbindung, die uns wieder ganz macht. Das bedingt auch, dass wir für uns und andere sichtbar werden. Die Risse wollen gefühlt, gesehen, betrauert, angenommen und geheilt werden. Es ist das, lass uns mutig sein, die Naht ansehen, die Prägung fühlen, ihre Bedeutung aussortieren und uns liebevoll halten, während sich die Wunde schließt. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin die unbewussten Kämpfe austragen, in den Loopings von Angriff und Verteidigung stecken bleiben und für immer da draußen nach Tipps, Tricks und mentalen Krücken suchen, die den Schmerz erträglicher machen. Oder du arbeitest bewusst mit den Emotionen, die auf deine Ganzheit drängen. Du bist gewillt, auf dich zu schauen, wenn dein ganzes System flüchten will. Dich dem Sturm hinzugeben, statt gegen den Wind anzukämpfen. Eine Emotion vollständig zu fühlen, ohne sie zu lenken, zu denken oder zu bewerten. Damit gibst du preis, was dein Herz sonst mit aller Kraft behütet. Das ist der große Schmerz, den du glaubst, nicht überleben zu können, weil du ihn als Kind schon einmal kaum überlebt hast.